am Anfang hatte ich den Eindruck, da rücken alle zusammen, haken unter und sagen so, wir müssen jetzt zusammen diese Herausforderungen bewältigen, wir müssen das zusammen angehen, müssen aber Zähne zusammenbeißen und da gehen wir jetzt mal ran. Jetzt im Moment habe ich den Eindruck, das zerfasert alles. Also die Egoismen nehmen wieder zu und dann nehme ich aus dieser Beobachtung nehme ich einfach mit, wie wichtig das ist, dass wir uns dieses Gemeinschaftsgefühl, wie wichtig ist es, dieses Gemeinschaftsgefühl auch zu pflegen.
Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute haben wir sicherlich einen ganz besonderen Gast, wenn wir über Das kommt aus Bielefeld sprechen, nämlich den Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld, Pitt Clausen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke. Hallo und guten Tag.
So, auch bei Ihnen machen wir natürlich dieses lustige Einstiegsspiel, die 6 Fragen zum Einstieg und Sie vervollständigen kurz bitte. Geboren und aufgewachsen bin ich in...
Geboren in Düsseldorf und aufgewachsen in Hilden und Hahn, das sind so kleinere Städte bei Düsseldorf.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
Jurist.
Und da ging es dann nach Bielefeld, oder? Wenn ich das richtig...
Also das Studium war der Grund für mich, nach Bielefeld zu kommen. Es gab damals so eine besondere Ausbildung für die Juristen hier in Bielefeld. Gab es in ganz NRW-weit nur in Bielefeld, die sogenannte Einphasenausbildung. Und die hat mich nach Bielefeld gelockt. Von der Stadt wusste ich ehrlich gesagt nichts und ich kannte hier auch niemanden. Aber ich wollte unbedingt diesen Ausbildungsgang an dieser Universität machen.
Was für ein Zufall. Gekommen zu bleiben.
Ja. Sehr gut. Da merkt man übrigens die Bedeutung der Universität, auch der Fachhochschule für die Stadtentwicklung. Denn so wie mir geht das, glaube ich, manchem anderen auch. Der kommt zum Studieren und bleibt dann hier in Anführungszeichen hängen.
Ja, und stellt dann ja vielleicht fest, ach, interessant, wusste ich gar nicht, was gibt's denn hier für eine Wirtschaft oder inzwischen ja auch Möglichkeiten für Startups und so weiter. Ja.
Ja, oder hat sich verliebt oder so.
Oder das auch noch.
Ja. Also es gibt ja viele Anknüpfungspunkte, um hier zu bleiben.
Ja, richtig. Nicht nur wirtschaftlicher Art, schon richtig. So, was Sie beruflich sind, brauche ich Sie nicht zu fragen. Daher frage ich Sie mal, in meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit.
Oh, mit meinem Hund. Also mein liebstes Hobby und auch eine Pflicht, die ich aber wirklich gerne habe, ist mit meinem Hund rausgehen, morgens, mittags, abends und auch zwischendurch. Also der hält mich auf Trab. Und das ist in diesem Amt auch gut.
Ja, die Abwechslung. Als Bielefelder sollte man mindestens einmal...
Einmal mit den nackten Füßen im Obersee gewesen sein.
Ah, das ist gut. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen. Na, wer kriegt jetzt die Ehre? Ich bin gespannt.
Also ich habe schon lange vor, und wir haben es auch schon lange verabredet, aber bisher nie auf die Reihe gekriegt, mit Michael Heicks mal essen zu gehen. Ich schätze ihn sehr in seiner Kreativität. Er denkt auch echt weit über den Tellerrand der Kultur hinaus. Ist ein total charmanter, angenehmer, kluger Gesprächspartner. Mit dem würde ich wirklich gerne mal in Ruhe essen, 2 Gläschen Wein trinken und schnacken.
Gut, das darf er jetzt nochmal als Aufforderung oder Einladung verstehen. So, die letzte Frage, die lautet eigentlich, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich, da haben Sie, also Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie mal die letzten Folgen hören, da sind ein paar ganz amüsante Antworten dabei. Aber das frage ich Sie natürlich nicht, sondern ich frage Sie heute, das wäre ein bisschen unsinnig. Ich frage Sie, wenn ich für einen Tag nicht Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich.
Ja, Urlaub machen, mich hängen lassen, lesen, Gartenarbeit machen, mit dem Hund spazieren gehen. Dinge, die Freude bereiten. Wobei das Amt macht auch Freude. Das will ich jetzt gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, das könnte man jetzt falsch verstehen. Den Eindruck habe ich gar nicht bei Ihnen. Ja, schön. Da haben wir ja schon ein bisschen was gehört und kennengelernt. Super. Wir kommen mal so zum eigentlichen Teil. Natürlich müssen wir auch über Corona sprechen. Das beschäftigen uns nach wie vor. Das ist der Grund, warum wir jetzt nicht bei Ihnen im Büro sitzen, sondern ich sitze in meinem Büro, Sie sitzen in Ihrem Büro und uns verbindet eine digitale Leitung. Das hat so ungefähr vor einem Jahr angefangen und ja, natürlich unser aller Leben verändert. Ich wurde das letztens auch gefragt, weil ich auch ein kleines Team habe, 6 Mitarbeitende. Was war Ihre schwerste Entscheidung im letzten Jahr?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir eigentlich jeden Tag neue Entscheidungen treffen und wenn die neuen Entscheidungen nur die Überprüfung der alten Entscheidungen sind. Mhm. Und das ist eigentlich das Schwierige, die Balance herzustellen zwischen notwendigen Pandemieschutzmaßnahmen einerseits und die Beachtung der auch grundrechtlich geschützten Interessen und Rechte andererseits, sei es der Wirtschaft, sei es der Schülerinnen und Schüler, sei es der Berufstätigen und so weiter und so weiter. Und diese Balance zu halten, ist insgesamt eine schwierige, eine sehr komplexe Geschichte. Und wenn ich einen Bereich rausstellen sollte, den ich als besonders schwierig erfahren habe, dann sind das Regelungen im Bereich der Schule. Also der Lebensbereich der Schule ist nicht nur deshalb so schwierig, weil wir hier sehr unterschiedliche Interessen finden, der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, der Lehrer, der sonstigen Beschäftigten im Schulraum, sondern er hat sich auch als sehr schwierig für uns im Krisenmanagement erwiesen, weil er absolut durchreguliert ist. Und zwar im Sinne von, wir sichern die Normalität der Schule nach unseren schulischen Standards. Das ist absolut durchreguliert. Es gibt keinen Lebensbereich, glaube ich, der so reguliert ist wie Schule. Und da kommen Sie jetzt mit Krise. Das ist aber in diesem ganzen Regelungssystem überhaupt nicht vorgesehen. Und auch im Selbstverständnis von denjenigen, die Schule führen und Schule verantworten, ist das gar nicht vorgesehen, sondern die sind in dem Selbstverständnis unterwegs, Schulbetrieb zu sichern nach hohen Qualitätsstandards. Und das hat sich als sehr schwierig erwiesen, da überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen und ein Verständnis dafür zu erlangen und zu erreichen, dass wir eben nicht in einer Normalzeit sind und dass Krise auch vor diesem Lebensbereich gerade nicht Halt macht.
Ja, genau. Und dazu, Sie haben ja eben die eine Partei auch schon genannt. Es geht um Kinder dabei auch zusätzlich noch, ne? Das heißt, da sind Eltern natürlich sehr besorgt und vielleicht auch emotional. Ich merke das auch bei uns im Umfeld. Wir haben jetzt noch keine schulpflichtigen Kinder, kommt dann bald, aber der Freundeskreis ist voll davon und es wird halt hoch und runter super emotional auch diskutiert. Ja. Macht man die Schule auf? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Oder die Gegenpartei sagt, nee, auf keinen Fall. Wie kannst du denn sowas machen jetzt gerade? Wie ist denn Status quo bei Ihnen? Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu?
Naja, Sie sprechen das völlig zu Recht an. Und im Grunde haben wir da, was die Stimmung angeht, eine 50-50-Lage. Also so nehme ich das wahr. Die einen sagen, mach zu, und die anderen sagen, mach auf. Ich kann es überhaupt nicht allen recht machen. Ja. Wobei das auch der falsche Maßstab im Krisenmanagement ist. Da kann es nicht darum gehen, es einer Mehrheit recht zu machen, sondern im Krisenmanagement geht es darum, diese Krise in dieser Krise zu steuern und zu versuchen, Schutz vor der pandemischen Entwicklung weitgehend durchzusetzen und zu erreichen. Das ist das Ziel unserer Bemühungen im Moment. Und jetzt im Moment in Bielefeld, ich bin sehr dafür, die Schulen, was den Präsenzunterricht angeht, im Moment nicht zu öffnen. Wir sind jetzt ja auch im Distanzunterricht, weil wir eben eine hohe Inzidenzsituation aktuell haben von rund 200. Was viele gar nicht wissen, wir haben noch eine viel höhere Inzidenz in Bielefeld bei den unter 19-Jährigen. Da liegen wir bei 300. So, und das macht doch deutlich, dass wir an dem Lebensbereich nicht einfach vorbeigehen können, sondern dass wir an dieser Stelle auch wirklich regeln und regulieren müssen. Und auch an der Stelle wieder, da wird ja immer gesagt, ja, mach doch mal einen langfristigen Plan, auf den wir uns einstellen können. Ja, würde ich ja gerne, aber leider lässt sich eine pandemische Entwicklung nicht langfristig planen. Der Virus macht nicht, was ich will, also große Überraschung. Und wir hatten eine Phase, ist noch gar nicht lange her, vor einem Monat, da lagen wir stabil bei einer Inzidenz von 30. Insbesondere auch wieder bei den jungen Menschen war das sehr unauffällig. Und dann ist es wieder abgegangen, geht es wieder hoch, und dann musst du wieder gegensteuern, dann geht es wieder runter. Das bedeutet, dieses Hin und Her, unter dem wir alle leiden, das ist aber nicht zu vermeiden, wenn wir nicht auch ohne Grund bei einer minimalen oder bei einer geringen Inzidenz in die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen wollten. Also ich finde es ja richtig, wenn wir wenig Inzidenz haben, eine geringe Risikolage, den Präsenzunterricht wieder zuzulassen. Aber ich muss ihn, finde ich, regulieren, wenn wir eine hohe Inzidenzlage haben, damit das Infektionsrisiko, das Übertragungsrisiko eben minimiert wird. Und das bewirkt das Hin und Her, dieses ärgerliche, nervige Hin und Her. Es ist in der Bewältigung oder in der Bekämpfung dieser Krise nicht zu vermeiden. Das müssen wir, glaube ich, alle akzeptieren.
Ja, ich glaube, das ist auch immer Teil jeder Diskussion, also zumindest so unterschwellig, ne, dass es Menschen unterschiedlich ja im Grunde gereizt oder genervt davon sind, von diesem genauso hin und her. Das ist ja im Großen wie im Kleinen. mögen wir halt keine Veränderungen, sondern wir freuen uns, ah, jetzt dürfen wir das und das wieder machen. Und man freut sich vielleicht, ah, super, als nächstes machen auch noch die Restaurants auf und dann, okay, wir fallen wieder zurück.
Also wo ich die Kritik ja richtig finde und da könnten, da müssten wir eigentlich auch besser sein, ist, dass das dieses Hin und Her, glaube ich, ist unvermeidbar. Aber ein Hin und Her von jetzt auf gleich, das ist sehr wohl vermeidbar. Man kann an der Stelle auch Übergangszeiten von 48 Stunden oder ähnliches sehr wohl einplanen. Man muss nicht gleich in einer Hauruck-Aktion wieder alles umschmeißen, sondern kann auch sagen, ab übermorgen gilt was anderes. Und ihr habt jetzt 48 Stunden Zeit, euch darauf einzustellen. Mhm. Aber auch das ist schwer zu kommunizieren, weil sie in der Debattenlage, die uns begleitet, und die wird ja nicht leichter, sie wird ja eher schärfer im Moment, da ist die Erwartungshaltung immer so, wenn ihr da jetzt aber eine Notwendigkeit seht, dann aber volle Pulle und Druff oder gar nicht. Von daher sind auch diese, ich nenne es jetzt mal vermittelnden Sichtweisen, für die ich eigentlich viel übrig habe, sind im Moment kommunikativ kaum zu vermitteln.
Ja, eigentlich hatten wir ja gerade wieder den Fall. Ne? Also vielleicht sagen wir das Datum sicherheitshalber nochmal dazu. Heute ist der 21.04. Ich glaube, es war jetzt ja am Sonntag oder so, hatte ja ihr Mitarbeiter Herr Nürnberger dann auch nochmal gesagt, es gibt neue Regelungen für die Schule, es gibt neue Regelungen für Kita, Kindergärten. So, gilt aber erst ab Dienstag. So, da, wo ja, die eine Partei sagt, oh super, das gibt uns noch mal ein bisschen Spielraum, cool, dann können wir noch ein bisschen vorbereiten und haben noch ein bisschen Luft, sagt die andere, ja okay, jetzt müssen die für einen Tag hin und ab Dienstag ist dann wieder alles. Also nochmal genau, als Beispiel, an welchem Zeitpunkt wir gerade sprechen und wie schwierig das natürlich auch ist.
Genau, also wir hätten gerne an der Stelle das konstanter in der Regelung gehabt. Wir hätten gerne schon ab Montag den Präsenzunterricht untersagt. Dafür brauchen wir das Einvernehmen mit den Ministerien in Düsseldorf. Das haben wir bis Ende letzter Woche nicht erreicht und erst am Sonntagmittag erlangt. Und deshalb konnten wir erst mit Wirkung zu Dienstag diese Regelung umsetzen. Das ist ein ich finde, wirklich ein überflüssiges Rein und Raus gewesen. Ja. Aber wir konnten an der Stelle nicht autonom handeln, sondern sind auch darauf angewiesen, in den Regularien, die wir haben, zu arbeiten. Und das bedeutet eben das Herstellen des Einvernehmens mit dem Ministerium.
Ja. Okay, also ein Beispiel dafür. Ne? Vielleicht ja, auch ganz gut, genau, dass wir das nochmal behandelt haben und Sie es auch nochmal so beleuchtet haben. Ja, Krisenmanagement, der Begriff ist jetzt öfter gefallen. Wahrscheinlich, vielleicht fühlen Sie sich ja auch wie ein Krisenmanager so seit einem Jahr. Wie viel Zeit und wie viel Gedankenraum nimmt denn Corona so bei Ihnen ein? Weil ich meine, als Oberbürgermeister, das Spektrum in Summe ist ja doch noch ein bisschen größer. Sie beschäftigen sich ja auch gerne mit dem Thema Verkehrswende oder Bildung liegt ihm am Herzen und so. Aber wie viel nimmt das ein?
Ich glaube, wenn man das jetzt in der Arbeitszeit misst, etwa 50%. Und es ist ja nicht nur das die zeitliche Komponente, sondern ich merke auch, dass das Arbeiten an sich verändert hat. Also, dass wir jetzt hier über Video miteinander reden, ist ja auch so eine Ausformung. Ich habe am Tag im Moment ein halbes bis ein Dutzend verschiedener Videokonferenzen, wo es früher persönliche Besprechungen gegeben hat, treten heute neue Kommunikationsformen an. Also mein Arbeitsalltag hat sich dadurch erheblich verändert. Teilweise ist es auch so, dass ich mal einen Tag zu Hause bleibe und die Videokonferenzen aus meinem alten Arbeitszimmer mache, weil warum soll ich denn dafür ins Rathaus fahren? Kann ich von zu Hause genauso gut. Da hat sich auch wirklich von der Gestaltung des Tages hat sich unglaublich viel verändert.
Also auch der Oberbürgermeister arbeitet aus dem Homeoffice. Ist das für Sie was, wo Sie, also zumindest so zeitweise in bestimmten Abständen, wo Sie auch so Gefallen dran gefunden haben, was Sie sich auch einer, wie auch immer gearteten Nach-Corona-Zeit auch vorstellen können, dass Sie es hin und wieder machen?
Ja, ich glaub schon. Das wird etwas sein, was auch bleibt. Also wir haben jetzt einfach gelernt, dass bestimmte Konferenzformate, ich sage mal, ich bin da zum Beispiel sehr vernetzt im Städtetag unterwegs. Ich bin Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Städtetags. Wir treffen uns haben uns regelmäßig getroffen in Köln oder in anderen Städten zu großen Konferenzen. Im Bundesstädtetag reisen wir quer durchs Bundesgebiet, um diese Konferenzen zu machen. Und ich glaube, da wird ein bisschen was von bleiben, dass man einfach gelernt hat, wir müssen nicht für jede Fachkonferenz wirklich 100 Bürgermeister einmal durch die Republik reisen lassen, sondern das geht auch mal per Video. Nicht immer. Ich glaube, es wird eine Mischung rauskommen, weil diese persönlichen Begegnungen, die ermöglichen dann viele Flurgespräche oder abends das Bier an der Theke, wo man auch noch mal viel austauscht, was über Videokonferenzen so nicht funktioniert. So jedenfalls erlebe ich das nicht so. Und ich glaube, es wird aber einen Mix geben. Wir werden bestimmte fachliche Geschichten über Videokonferenzen machen. Wir haben gelernt, dass das sehr schnell organisierbar ist, dass das sogar technisch geht. Wer hätte das für möglich gehalten? Sogar datensicher ist. Ich glaube, das wird in den Alltag auch mehr einziehen, als wir das vorher hatten. Und es wird trotzdem auch wieder Präsenzveranstaltungen geben, weil man dieses Miteinander, diese Begegnung und die Gelegenheiten, die sich aus Begegnungen ergeben, eben auch nutzen mag. Aber da wird was bleiben. Und das gilt auch für innerstädtische Geschichten. Mhm. Auch da bin ich mir sehr sicher, dass das Format Videokonferenz zum Beispiel auch im politischen Raum in bestimmten Bereichen einzieht. Man muss sich nicht für jeden Tagesordnungspunkt mit einer Präsenzbesprechung treffen, sondern man kann mal schnell eine Vico organisieren, ja, schnell Zoom einladen und das mal schnell abwickeln. Ich glaube schon, dass das auch hilft.
Ja, oder also ich merke auch an so Stellen wie Olderdissen, dass wir jetzt auf einmal ein E-Ticket haben. Also nicht, dass ich es mir gewünscht hätte und dass die Plätze begrenzt sind auf einmal für Kinder und dass ich das planen muss. Aber für mich sind das auch kleine Digitalisierungsschritte, die man da jetzt sieht und dass die da sind. Vielleicht sind die auch für was anderes einfach nochmal sinnvoll. Vielleicht behält man es fürs Wochenende, wo immer totales Chaos ist, dass man vielleicht manchmal einfach wieder nach Hause fährt oder so. Aber das sind ja Dinge, die hätten wir sonst einfach noch nicht mal ausprobiert. So, jetzt mussten wir sie tun und ich finde auch, an ein paar Stellen kann man jetzt ja sich auch nochmal gut überlegen, was davon darf denn bleiben? Abgespeckt oder weiter ausgebaut oder. Aber das, ich finde das auch, das ist für mich, ehrlich gesagt, das Spannende und Positive an der Pandemie.
Ja, aber wir werden auch nacharbeiten. Nehmen wir das Beispiel Homeoffice. Wir haben hier in der Stadtverwaltung vor einigen Jahren, jetzt mal geschätzt 4, 5 Jahren, ganz zaghaft angefangen mit Homeoffice. Sind auf viele Widerstände gestoßen. Das haben wir ja noch nie gemacht. Das geht doch nicht. Und so weiter und so weiter. Und dann haben wir da ganz zaghaft mit angefangen. Ganz wenig, man sagt, 1, 2 Händen abzählen, Mitarbeitende haben das versucht. Und jetzt habe ich, ich glaube, 2000 Leute im Homeoffice. Wahrscheinlich heute. Und das funktioniert. Das ist stabil. Ja. Und von vielen Kollegen höre ich, das ist eigentlich ganz gut. Aber ich will das nicht nur machen, ich will auch mal wieder im Büro sein, ich muss auch den kollegialen Austausch haben. Ja. Also auch da ein Mix. Und worüber wir miteinander ins Gespräch kommen müssen, worauf wir auch achten müssen für die Zukunft, wenn wir das verstetigen wollen, ist, wir müssen dann auch mehr, als das jetzt in der Krisenzeit gelungen ist und möglich war, schauen, wie sind denn dann die Arbeitsbedingungen zu Hause. Also, dass da einer auf irgendeinem alten Küchenstuhl sitzt und am Küchentisch da an seinem Computer arbeitet und sich den Rücken kaputt macht, während er da irgendwelche Buchhaltungseingaben macht, Debitoren, Kreditoren und weiß ich was alles. Da muss man dann auch darauf achten als Arbeitgeber, wenn man sagt, wie ist denn die Bedingung bei dir zu Hause? Können wir dann nachrüsten? Können wir dir dabei behilflich sein? Damit das an der Stelle auch unseren Ansprüchen und unter Arbeitsschutzgesichtspunkten genügt. Das haben wir jetzt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, geschlabbert. Ist aber auch richtig, das jetzt zu schlabbern, weil jetzt ging es vor, die Risikominimierung durch Vermeidung von Begegnungen am Arbeitsplatz nach vorne zu stellen und weniger darauf zu achten, hast du auch einen richtigen Stuhl zu Hause. Aber wenn wir das verstetigen wollen, dann müssen wir uns auch wieder um den Stuhl zu Hause kümmern.
Ja, aber zum Beispiel das Thema so Datensicherheit oder sowas wie ein VPN, sicherer Zugang und so weiter auf interne Daten, das war ja sonst auch immer ein Grund. Nee, können wir ja gar nicht. Also, oder weiß ich nicht, wie das geht und viel zu aufwendig. Und dadurch, glaube ich, haben wir schon einen Schritt gemacht. Also wir hatten auch hier im Podcast schon den Christoph Kaleschke von der Sparkasse in Bielefeld und der hat halt auch gesagt, diesen Sprung, ganz ehrlich, also jetzt sinngemäß wirklich genauso gesagt, diesen Sprung hätten wir sonst gar nicht gemacht, den hätten wir wahrscheinlich vor uns hergeschoben. So. Ja. Und das sind diese Themen, die sind dann schon spannend. Das ist natürlich auch toll zu hören, dass das jetzt aus der Stadt sich auch entwickelt, auch an so einer Stelle. Gibt ja auch das Digitalisierungsbüro. Matthias Eichler sitzt da gerade. Oder Open Innovation City und so weiter. Also es gibt ja sowieso Maßnahmen, die für Digitalisierung sorgen oder so diesen Nährboden gerade bringen. Aber das fand ich gerade auch nochmal toll zu hören, dass das quasi auch bei den Mitarbeitenden und was das in der Arbeit inzwischen heißt und dass das auch so bleiben darf, in welcher Form auch immer. Aber es ist nicht ein, wenn es wieder geht, alle zu 100% auf jeden Fall zurück.
Nein, nein, gar nicht zurück, sondern man muss da den Nutzen analysieren. Und wenn das dann in einem Miteinander mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen verstetigt werden kann, ist das super. Für uns sind das auch Chancen, einfach in der Raumorganisation nochmal Konsequenzen daraus abzuleiten. Was meine ich damit? Wir wachsen als Organisation. Ich rechne damit, dass wir im nächsten Jahr wahrscheinlich rund 200, 300 neue Mitarbeiter obendrauf bekommen. Für die muss ich auch Büroraum zur Verfügung stellen. Wenn aber die Büroraumnutzung durch Teilen von Räumen, durch Homeoffice im Wechsel anders organisiert werden kann, dann ist das vereinfacht uns, das für uns ein bisschen, muss dann aber auch verstetigt werden, also muss auch verlässlich sein für alle betroffenen Seiten. Also das hat schon Auswirkungen und Chancen auch für eine solche Organisation wie die unsere. Und da merkt man schon, also die Verwaltung ist nicht mehr so alt und verstaubt, obwohl ich hier in diesem alten, schönen, eichenvertäfelten Raum sitze, sondern wir sind eine moderne Dienstleistungsorganisation und suchen jetzt auch genau diese Chancen aus dieser Zeit.
Ist das auch das, was Sie aus dem Jahr Pandemie gelernt haben? Oder gibt es noch so ein anderes, so ganz zentrales Learning oder Erkenntnis, wo Sie sagen, das hat mich echt total umgehauen oder beeindruckt oder das nehme ich mit?
Also wir sind ja jetzt seit über einem Jahr in diesem Krisenmodus und wenn man das mal so Revue passieren lässt, dann hat sich da auch, finde ich, an Stimmung in unserer Gesellschaft in diesem Jahr was verändert. Am Anfang hatte ich den Eindruck, da rücken alle zusammen, Haken unter und sagen so, wir müssen jetzt zusammen diese Herausforderung bewältigen, wir müssen das zusammen angehen, müssen auch mal Zähne zusammenbeißen und da gehen wir jetzt mal ran. Und da waren wir gut am Anfang. Das war ein gutes Gefühl und dann ist man da auch mit einem Selbstbewusstsein reingegangen. Jetzt im Moment habe ich den Eindruck, das zerfasert alles. Also es streut, die Egoismen nehmen wieder zu. Warum ich, warum nicht der? Und dann nehme ich aus dieser Beobachtung nehme ich einfach mit, wie wichtig das ist, dass wir uns dieses Gemeinschaftsgefühl, das eine Stärke für eine Gesellschaft ist, wie wichtig ist es, dieses Gemeinschaftsgefühl auch zu pflegen. Und da wünsche ich mir auch in der öffentlichen Diskussion gelegentlich, auch aktuell, muss ich wirklich auch aktuell sagen, eine klarere, eine orientierunggebendere Begleitung. Ich habe manchmal den Eindruck, jeder Nörgler kriegt eine größere Resonanz, als derjenige, der sagt, was jetzt gerade Sache ist. Und da ist, also da müssen wir noch was lernen. Da müssen wir auch Konsequenzen draus ableiten. Aus dem, wie wir in dieser pandemischen Krise miteinander umgegangen sind.
Ja, finde ich ehrlich gesagt tolle Worte, weil so empfinde ich das auch. Also gerade letztes Jahr dachte ich auch, wow, das fühlt sich ja ein bisschen so an wie 2006 Weltmeisterschaft. Auf einmal so, nicht nur Euphorie natürlich dafür, aber halt wirklich gemerkt so, okay, wir haben das jetzt alle gerade zusammen. Und es ist allen klar, wir können das eigentlich nur schaffen, wenn wir jetzt zusammenhalten.
Wenn wir das zusammen machen, genau. Wenn jeder auf den anderen auch Rücksicht nimmt, weil jeder ist auch Risikoträger für die anderen. Und dann kann man es nur bewältigen, wenn sich jeder dessen auch klar ist und daraus für sich in seinem persönlichen Verhalten Konsequenzen ableitet. Und das ist echt lange gut gegangen. Und im Moment habe ich echt den Eindruck, wir haben 80 Millionen Corona-Experten im Land. Jeder weiß es besser und jeder geht da seinen Weg. Ja, so wird da aber nichts draus.
Ja, also das ist wahrscheinlich eine eigene Folge wert, ne? Also warum ist das so? Was können wir daraus ableiten? Und so, aber das machen wir jetzt mit Blick auf die Uhr nicht. Ich finde es auf jeden Fall ein tolles Statement. Gibt's irgendwas, was Sie gerade am meisten vermissen?
Ja, Begegnung. Begegnung mit meinen guten Freunden und Nachbarn, die mal wieder in den Arm zu nehmen. Meine liebe Freundin und Nachbarin Claudia, die habe ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr in den Arm genommen. Das richtig geschmerzt hat mich das über Wochen und Monate im Verhältnis zu meiner Mutter. Meine Eltern leben auch in Bielefeld. Und als wir dann im letzten Jahr die Krise hatten, meine Eltern sind weit über 80, jetzt 84 Jahre alt, haben wir auch die Begegnung unter uns neu organisiert, auch miteinander besprochen. Und dann war auch klar, ist jetzt nicht mehr mit in den Arm nehmen. Also wenn wir uns treffen, dann sitzen wir auf Abstand, gerne auch auf der Parkbank. Inzwischen sind sie geimpft und jetzt trauen wir uns auch wieder in den Arm zu nehmen. Aber das hat mir so weh getan. Das tut mir auch weh bei vielen Freunden und Bekannten, wo das eben im Moment auch alles nicht geht. Ja, das ist, ich finde, das ist einerseits der größte Verlust in dieser Pandemie und andererseits, um jetzt auch wieder die schöne Seite zu beleuchten, hat es mir aber auch gezeigt, wie wichtig diese eigentlichen Selbstverständlichkeiten für meine Lebensqualität sind. Also vor anderthalb Jahren war das doch so selbstverständlich, dass das keiner gewertschätzt hat. Und jetzt, wo wir ein Jahr ohne leben mussten, das alle vermissen, schätzen die diese alte Selbstverständlichkeit so sehr, so viel wert, dass wir, glaube ich, auch pflegsamer damit in Zukunft wieder umgehen. Also ich pflegsamer damit umgehen werde und mich sehr darauf freue, diese Begegnung jetzt bald wieder, hoffentlich bald wieder zu haben.
Das ist auf jeden Fall was dran, ja. So, ich hätte noch eine abschließende, also eher inhaltlich fachliche Frage zur Bundestagswahl. Ich hatte letztens einen Clubhouse-Talk, war das ja auch so eine digitale Ausgeburt der Pandemie, dass wir jetzt digitale Talks und Events über eine neue App haben, ne, namens Clubhouse. Und da habe ich mit unter anderem mit Kevin Kühnert, ich glaube, 1,5 Stunden oder so, haben wir gesprochen. Auch echt super. Also war toll. Ist ja auch Arminia-Fan.
Ist auch ein Arminia-Fan.
Ja, das genau, finde ich mal. Das ist ja auch eine tolle Geschichte als Berliner. Genau. So, und er sagt, er sieht gute Chancen für die SPD, auch ohne die CDU Teil der Regierung zu werden. So, und das war jetzt noch vor Laschet und Söder. Das befeuert das gerade eher noch, aus meiner persönlichen Meinung. Wenn man sich die letzten Landtagswahlen anguckt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dann wurde er da ja schon bestätigt. Wenn Sie mögen, wie sehen Sie denn die Rolle der Bundes-SPD ab Herbst, oder hätten Sie einen Wunsch?
Ja, ich bin ja auch bekennender Sozialdemokrat. Das finde ich ist auch keine Schande, sondern im Gegenteil, da komme ich politisch her. Da sind auch meine Grundüberzeugungen. Und es ist kein Versehen, dass ich in dieser Partei Mitglied bin, jetzt auch schon seit über 30 Jahren. Nein, ich glaube auch, es besteht die Chance auf eine Bundesregierung, zu der dann auch die SPD gehört, ohne CDU, die sich als fortschrittlich, ökologisch nachhaltig, modern, innovativ, natürlich sozial gerecht versteht. Also wir haben in der Pandemie und trotz der Pandemie, glaube ich, auch lernen können, wie wichtig das ist, aufeinander aufzupassen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, Schwächeren beizustehen und Schwächeren zu helfen. Das sind Grundüberzeugungen der SPD. Und gleichzeitig haben wir gelernt, wie wichtig das ist und wie gut es ist, auch aus den technischen Innovationen Nutzen zu ziehen, denen nicht nur skeptisch gegenüberzustehen, sondern sie auch mal auszuprobieren und zuzulassen. Und auch dafür steht doch, also finde ich, steht die SPD an dieser Stelle auch mal einen Laborversuch zu wagen und eben nicht alles nur beim Alten zu belassen, sondern Veränderungen zu ermöglichen, sie auch zu wollen. Und da kann ich mir schon eine Bundesregierung vorstellen, wo die SPD eine wichtige Funktion einnimmt und die CDU aber dann leider nicht dabei ist.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt noch unsere klassischen Fragen zum Abschluss, eher wieder so persönlicher Natur. Und zwar, gibt es ein Lieblingsrestaurant oder ein Lieblingscafé oder einen Lieblingslieferdienst, muss man ja ergänzen?
Nee, Lieblingslieferdienst, das ist echt nicht mein Ding. Dann koche ich lieber selber. Ich vermisse, was die Restaurants angeht, die Besuche im Restaurant Altschildische. Das ist ein richtig schön bürgerliches Restaurant in Schildische. Die haben einen wunderbaren Biergarten hinten raus. Und da kenne ich einfach so viele. Das ist so ein bisschen wie zweites Wohnzimmer auch. Und das vermisse ich schon. Sobald wir wieder aufmachen können, werden wir da auf jeden Fall hingehen. Traudel und Horst Seemeyer ist das Würz-Ehepaar. Also
auch eine von den Sachen, ne? Aus der Kategorie. Was vermisst man, ja? Was ist Ihr Lieblingsort in Bielefeld?
Also ich finde, wenn ich Leuten Bielefeld vorstelle und Bielefeld zeige, dann fühle ich sie eigentlich immer auch zur Sparrenburg. Also ich habe ein Faible für diese alten Gemäuer und die Sparrenburg ist einfach ein historischer Ort. Der hat auch eine bestimmte Ausstrahlung und ganz viele Geschichten, die man da erzählen kann. Nicht nur über die Geschichte, sondern zum Beispiel auch über die Flora, Fauna, Fledermäuse. Und du hast bei schönem Wetter einen tollen Blick über die Stadt. Darum ist das eigentlich einer meiner Lieblingsorte hier in Bielefeld.
Das machen wir auch immer. Und von da kann man ja auch immer gut zeigen. Ne? Und da wäre jetzt noch die Schüko-Arena und da hinten ist schon Detmold. Genau. Ja, apropos, was ist denn Ihr Lieblingsausflugsziel in der Region?
Also wenn wir Ausflüge machen, dann eigentlich, um mit unserem Hund auch zu wandern. Dann fahren wir mal ins Große Moor oder auch ins Fulbachtal. Also im Grunde in bestimmte Landschaften, wo man wunderschön spazieren kann. Frühbachtal, finde ich, sind bei Schloss Holte die Ecke neben dem Safari-Park. Kann man wunderbar lange, ausgedehnte Wanderungen machen. Und man kann die auch so organisieren, dass man nach einer Stunde die Runde um hat, kann aber auch 2 Stunden da verbringen und dann in der Nähe irgendwo einkehren, geräucherte Forelle essen. Also da fahre ich auch sehr, sehr.
Das sind doch nochmal neue Tipps. Hatten wir auch noch nicht hier. Hatten schon ein paar Folgen, aber das hatten wir noch nicht. Okay, ja, ganz lieben Dank. Herr Clausen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und die tollen Aussagen hier im Podcast. Ja, das war ein weiterer Podcast aus der Reihe Das kommt aus Bielefeld. Kurz vor der Veröffentlichung dieser Folge am 15.04. Waren Sie ja, Pitt Clausen, unter anderem auch beim Digital-Event der Wege dabei. Wenn du dir als Hörer das nochmal anschauen magst, Wirtschaft weiter denken, das ist auch nochmal verfügbar auf der Seite. Das kommt aus Bielefeld. Den Link dazu packe ich auch in die Shownotes rein. Also wenn du da Lust hast, das nochmal dir anzuschauen, auch ein sehr interessantes Event gewesen, dann einfach auf diesen Link klicken. Und damit sage ich auf Wiedersehen, tschüss und bis zur nächsten Folge.